Ja, wie sagt man um 5:30 guten Abend oder guten Nachmittag?
Grüß Gott.
Grüß Gott, auf jeden Fall. Das kenne ich natürlich seit Eichstätter Zeiten besonders gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Kommilitoninnen und Kommilitonen, vielen Dank, Herr Hug, für die Einladung nach Innsbruck und für die Vorstellung. Eine kleine Korrektur muss ich machen, einfach um das nicht stehen zu lassen. Ich habe von der Lomonossow-Universität keinen Ehrendoktor, sondern einen Honorarprofessortitel. Das ist ein akademischer Unterschied, ja. Und da ich keine Falschmeldungen in die Welt setzen will, möchte ich das hier korrigieren. Ja, Sie haben ein ganzes Semester vor sich, das Thema Vielfalt. Und ich verstehe das so, dass ich ziemlich am Anfang dieser Veranstaltungsreihe hier spreche und von daher gesehen einen, mehr oder weniger einen Einstieg vielleicht bieten soll und einige grundlegende Dinge. Das versuche ich zu tun, gewissermaßen aus der Vogelperspektive, wie Sie gleich sehen werden, nicht so sehr in die Details gehen, sondern eher von einer strukturierenden Bedeutung. Na, wie geht es? Ja, nur eine kurze Bemerkung, Eingangsbemerkung zur Bedeutung des Themas. Das Thema Vielfalt der Medien ist ein zentrales Thema, sehr wichtiges Thema. Und ich will das kurz illustrieren durch ein Zitat eines Aufsatzes, der gerade vor wenigen Wochen erst erschienen ist, von einem deutschen Kollegen, der seinen Beitrag über Medienvielfalt beginnt mit der Feststellung, dass Medienvielfalt in modernen Demokratien gilt als unverzichtbare Voraussetzung für eine die Interessen der Gesamtbevölkerung berücksichtigende Willensbildung sowie für den Zusammenhalt einer pluralistischen, auf individuellen Freiheitsrechten basierenden Gesellschaft. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, macht aber, glaube ich, doch deutlich, dass Demokratie heute nicht lebensfähig ist ohne Medienvielfalt, weil sie die Willensbildung möglichst pluralistisch gestalten soll. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich von einer Demokratie wünschen oder vorstellen. So viel kurz nur zur Bedeutung des Themas. Das Ziel meiner Darstellung sehe ich jetzt darin, eine Systematik vor allem der historischen, langfristig wirksamen Determinanten der Vielfalt von Medien und Medienangeboten zu entwerfen, also jener Ursachen und Faktoren, die Vielfalt bedingt, herbeigeführt, gefördert, potenziell aber auch behindert oder eingeschränkt haben. Oft sind diese Faktoren ja ambivalent gewissermaßen. Und historisch heißt, ich gehe zurück bis auf die Anfänge der gedruckten Presse im 17. Jahrhundert. Vorweg aber noch, und dann behandle ich im Grunde 5 Klassen von Determinanten, die kommen später dann wieder, das ist nur jetzt vorweggestellt gewissermaßen, damit Sie sehen, dass das 5 Kapitel im Grunde sind, die ich hier näher abhandle, technische, politische und rechtliche, ökonomische, gesellschaftliche und professionelle Determinanten. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber noch einige Begriffsdifferenzierungen machen und beziehe mich dabei auf einen älteren Aufsatz von McQuail und van Keulenberg, schon aus den 80er Jahren. Was heißt eigentlich Vielfalt? Sie bezeichnen Vielfalt als ein relatives Konzept, kann man sagen. Es bezeichne, wie Sie schreiben, ich zitiere, entweder den Grad von Verschiedenartigkeit in einem Medium im Vergleich zu einem anderen oder aber das Ausmaß der Verschiedenartigkeit der Medien unter einem bestimmten Aspekt im Verhältnis zu einem unabhängigen Standard. Ein solcher unabhängiger Standard könnte zum Beispiel das Meinungsspektrum der Gesellschaft sein, also die Frage, geben die Medien eigentlich das Meinungsspektrum, die Vielfalt der Meinungen in einer Gesellschaft wieder? Das wäre eine solche Frage, die sich hier anschließen lässt. Die beiden Autoren differenzieren Medienvielfalt ferner nach verschiedenen Ebenen der Evaluation, wie sie sagen, unterscheiden hier, wie das häufig in auch anderen Wissenschaftsbereichen der Fall ist, verschiedene Ebenen. Auf der Makroebene bezieht sich die Frage dann auf das gesamte Mediensystem einer Gesellschaft. Die Medienmesoebene, die mittlere gewissermaßen, bezieht sich auf einen bestimmten Sektor, zum Beispiel die Unterteilung in Tagespresse, Tagespresse, Zeitschrift, Fernsehen, Radio und so weiter. Und auf der Mikroebene treten einzelne Medienorganisationen oder Medieneinheiten in den Blick. Beispielsweise eine bestimmte Zeitung, ein Fernsehkanal, eine Zeitschrift. Schließlich heben McQuail und van Kollenberg noch den Unterschied hervor zwischen interner und externer Vielfalt. Interne Vielfalt wird auf der Mikroebene, also der jeweiligen einzelnen Medieneinheit zugeordnet. Externe Vielfalt hingegen der Mesoebene, und zwar, ich zitiere, dem Ausmaß an Unterschieden, gemessen an bestimmten Dimensionen zwischen verschiedenen Medieneinheiten in einem gegebenen Sektor. Diese Unterscheidungen sind wichtig, weil sie im Folgenden behandelten Determinanten sich jeweils auf spezifische dieser Vielfaltsdimensionen beziehen. Ich habe dann noch eine Hinzufügung gemacht, und zwar die Unterscheidung zwischen quantitativer Vielzahl und qualitativer Vielfalt. Das wird mitunter nicht richtig voneinander getrennt. Im Kern beinhaltet aber der Begriff der Vielfalt eine qualitative Dimension, also nicht nur eine reine Vermehrung von etwas, sondern eine Vermehrung, eine Erhöhung von qualitativen Eigenschaften. So viel also zur Vorklärung der Begriffe und der Dimension dieses Begriffs. Ich beginne jetzt durchzugehen, diese verschiedenen Arten von Determinanten, die ich zuvor schon aufgezählt hatte, und beginne mit den technischen, weil sie die grundlegenden gewissermaßen sind. Massenmedien sind nach publizistikwissenschaftlichem Verständnis technische Mittel zur Verbreitung von Aussagen an eine Vielzahl von Empfängern. Es leuchtet ein, dass es technische Erfindungen waren, die die Vielfalt der heutigen Medien bewirkt haben. Die gedruckte Presse ist das älteste und war jahrhundertelang auch das einzige Mittel, das die Merkmale eines publizistischen Massenmediums aufwies. Johannes Gutenberg, der Patron unserer Mainzer Universität, schuf Mitte des 15. Jahrhunderts die Voraussetzungen für die massenhafte Vervielfältigung von Druckwerken. Auf dieser Basis entwickelte sich neben dem Buch auch die periodische Presse, und zwar dann in zwei verschiedenen Gattungen. Seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts zunächst die Zeitung, aber nur wenige Jahrzehnte später die Zeitschrift. Auf den Unterschied komme ich gleich noch zu sprechen. Da mehr als drei Jahrhunderte keine technischen Neuerungen oder zumindest keine technisch relevanten Neuerungen an der Gutenberg-Presse vorgenommen wurden, was für sich genommen ein erstaunliches Phänomen gewesen ist, veränderte sich auch die Zeitung in ihrer Erscheinungsform so gut wie nicht, obschon die Zahl der Titel zunahm und die Auflagen anstiegen. Trotzdem die Erscheinungsform, die Formate haben sich geändert im 19. Jahrhundert, aber im Kern blieben sich die Zeitungen immer noch sehr ähnlich. Mittels der gleichen Drucktechnik wurden auch Zeitschriften gedruckt, und zwar in noch größerer Titelzahl als Zeitungen. Diese zweite Gattung unterschied sich weniger in der Erscheinungsform von der Zeitung als in den Inhalten, der Erscheinungshäufigkeit, zumindest in der Regel, den Zielgruppen und den Funktionen. Entwickelte sich die Zeitung denn auch allmählich zu thematischer Universalität, so war Spezialisierung lange Zeit das Prinzip der Zeitschrift. Die Neuerungen der Drucktechnik, die im 19. Jahrhundert dann gemacht worden sind, also Schnellpresse, Rotationspresse, Setzmaschine, haben dann die bis dahin bestehenden technischen Fesseln der periodischen Presse gesprengt und eine größere Vielfalt entstehen lassen. Und zwar in Formaten, in Typen, in Aufmachung, in Inhalten und in Auflagen. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts aber gab es eine Technologie, die die Eigenschaften und das Potenzial eines ganz neuen, andersartigen Mediums der Massenkommunikation in sich barg. Damit begann das Zeitalter der Plurimedialität, wie ich das selbst in meiner Mediengeschichte, die ich geschrieben habe, genannt habe. In dieser Technik verbanden sich optische Aufnahme- und Wiedergabeverfahren, später auch akustische, mit chemischen Speicherungsprozessen. Sie gebaren zusammen den Film, das Medium der bewegten Bilder, das seinerseits die Fotografie voraussetzte. Mit dem Film erweiterte sich das Spektrum der medialen Darstellungsformen und dieses Medium vermochte auch andere Rezeptionsfunktionen zu erfüllen oder andere, die es vielleicht auch schon gab, effizienter zu erfüllen, als es die Zeitung dazu in der Lage war. Von einer Konkurrenz zwischen Film und Presse konnte man in der medialen Unterschiede aber zunächst nicht sprechen. Es war eher ein Verhältnis der funktionalen Ergänzung oder Komplementarität. Nicht lange währte es, bis die Funktechnik eine weitere Möglichkeit schuf, Inhalte massenhaft zu verbreiten. Sie wurde noch im 19. Jahrhundert entdeckt und zunächst für militärische Zwecke genutzt. Nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigte man sich dann mit der zivilen Nutzung und machte den Rundfunk zum Medium für alle, wie man gesagt hat. Damit wurde das Medienspektrum auf der Makroebene abermals erweitert, jetzt durch ein Medium zunächst der zeitgleichen Übertragung akustischer Signale. Die Vielfalt verfügbarer massenmedialer Inhalte nahm zu, wenn auch wegen der begrenzten Programmkapazität erst nach und nach und sukzessive. Die Grundidee des Rundfunks, des frühen Rundfunks in Deutschland, aber auch in Österreich, war, dass er zunächst, dieses Medium zunächst der Bildung und der Unterhaltung diente. Der Zeitfunk spielte nur eine Nebenrolle und bestand zunächst großenteils ohnehin nur aus dem Verlesen von Zeitungsausschnitten. Eine ernsthafte Gefährdung für die Vielfalt des etablierten Pressewesens ging davon deshalb zunächst noch nicht aus. Die Funktechnik barg das Potenzial noch für ein weiteres Medium, das dann das attraktivste werden sollte, das Fernsehen. Dessen technische Anfänge reichen auch noch ins 19. Jahrhundert zurück. Es erlebte seine Anfänge aber in den 1930er Jahren und stieg nach dem Zweiten Weltkrieg zum Leitmedium auf. Es übertraf das ältere Funkmedium, also das Radio, durch seine audiovisuelle Doppelkanaligkeit und das breite Funktionsspektrum. Anders als bei den zuvor erwähnten Medienumbrüchen bedrohte das Fernsehen die bereits existierenden und zwang sie zu Anpassungsleistungen. Das betraf vor allem das Radio, dessen Nutzung zumal am Feierabend abnahm und das, wenn auch mehr oder minder zeitverzögert, mit neuen Programmformen auf die Konkurrenz reagieren musste. An die Stelle von vielfältigen Mischprogrammen, also vielfältigen Programmen, traten eher einheitlich formatierte Flächenprogramme. Schwer zu leiden hatte unter dem Siegeszug des Fernsehens auch das Film- und Kinowesen. Die deutsche und auch die österreichische Filmproduktion gingen Ende der 1950er Jahre drastisch zurück. Ihr Niedergang konnte schließlich nur durch eine aktive staatliche Filmförderung aufgefangen werden. Verglichen mit dem Radio und dem Film schien das audiovisuelle Fernsehen, die gedruckte Presse, zunächst noch wenig zu tangieren, doch unberührt blieb sie davon auch nicht. Um der Gefahr einer drohenden Substitution zu begegnen, mussten die Zeitungen sich etwas einfallen lassen und sich ihrer Stärken bewusst werden. Sie verstärkten die, wie man beobachten konnte, die lokale und regionale Information, beispielsweise auch die Hintergrundinformation, also Dinge, die in Radio und Fernsehen in dem Maße nicht zur Geltung kommen konnten, brachten mehr Ordnung in die Blätter, waren aber schließlich auch gezwungen, mehr Visualität anzubieten durch das Einsetzen von Bildern. Heute sind auch die Tageszeitungen oft zu Bildzeitungen geworden. Auf die Buntheit des Farbfernsehens reagierte man mit dem Einsatz auch von Farbfotos in der Presse. Der Vielfalt der Funkmedien waren zunächst technologisch engere Grenzen gesetzt als bei der Presse. Diese Grenzen waren bedingt durch die terrestrischen Frequenzen, auf welche die Verbreitung der Funksignale angewiesen ist oder war. Um Überlagerungen und Störungen dabei vorzubeugen, waren ohnehin internationale Absprachen notwendig, damit die gleichen Frequenzen nicht von verschiedenen Sendern genutzt wurden und sich störten. Erweiterungen des Programms waren nur durch die Erschließung neuer Frequenzbereiche möglich. Das geschah Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre durch die Entwicklung der sogenannten Ultrakurzwelle, für den entsprechende Sendernetze aufgebaut wurden und auch entsprechende Empfangsgeräte erst konstruiert werden mussten. Daraus resultierte bei den Landessendern im Hörfunk zunächst mal eine Verdoppelung in Mittelwelle und Ultrakurzwelle. Aber diese Aufteilung oder Programmverdoppelung brachte zunächst oft nur more of the same. Konzeptionelle Veränderungen in diesen Programmen brauchten hingegen Jahre. Der Frequenzmangel bedingte also, dass es im Rundfunk eine Mängelverwaltung gab. Ein Grund für die spezifische Organisationsform der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wie sie in Deutschland und ja auch in Österreich dann zwingend wurden. Es bedurfte schließlich neuer Übertragungs- und Speichertechniken, um eine Mehrzahl der Anbieter und Angebote auch im Bereich der Funkmedien zu erzielen. Frequenzsplitting, dessen man sich auch bediente, bot nur begrenzte Möglichkeiten und konnte nur für die Regionalisierung von Radio- und lokalen Fernsehprogrammen genutzt werden. Erst die Kabel- und Satellitentechnik bereiteten dem Frequenzmangel ein Ende und ebneten in den 1980er Jahren den Weg zu einer größeren Vielfalt auch im Sektor der audiovisuellen Medien. Daraus resultierte das, was wir heute das duale Rundfunksystem nennen. Und am Ende des 20. Jahrhunderts, da sind Sie selbst ja Zeuge geworden, hat nochmals ein technologischer Schub die mediale Vielfalt expandieren lassen. Digitale Verschlüsselung und Datenkompression einerseits sowie die Vernetzung von Computern andererseits haben in ihrem Zusammenwirken praktisch alle bisher bestehenden Grenzen der Kommunikation aufgehoben und potenziell unbegrenzte Vielfalt von Medienangeboten ermöglicht. Zwar können die alten Medien das Internet als zusätzlichen Vertriebskanal selbst nutzen, doch sind ihnen daraus vor allem neue gefährliche Konkurrenten erwachsen. Und ob die Zeitung überleben wird, wissen Sie, das wird ebenso diskutiert, wie ob sich das Fernsehen in ein individuell disponierbares Bewegtbildmedium auflösen wird. Die zweite Klasse oder zweite Art von Determinanten, die ich hier durchgehen möchte, sind die politischen und rechtlichen. Medien existieren ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern immer innerhalb bestimmter Staatsformen, Gesellschaftsordnungen, politischer Systeme. Und von diesen waren und sind der rechtliche Handlungsspielraum, die Entfaltungsmöglichkeiten der Medien, auch ihre Grenzen abhängig. Generell, das kann man vor allem im internationalen Vergleich sehen, bieten föderalistische Systeme eine größere Medienvielfalt als zentralistisches, was man im Vergleich etwa mit Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, auch wahrscheinlich mit Österreich, sehen kann, wo stärker regionalisiert, auch aufgrund der föderalistischen Struktur, die Medien nicht so zentralisiert sind, während der starke Zentralismus des französischen Staates über Jahrhunderte hinweg auch das Mediensystem sehr zentral hat werden lassen. Zwei Jahrhunderte lang war die periodische Presse mehr oder weniger absolutistischen Herrschaften unterworfen. Diesen war eigen, dass sie dieses Medium dann auch Kontrollmaßnahmen unterworfen haben. Absolutistische Systeme tendieren sozusagen dazu, dass es nur ein Zentrum der Herrschaft gibt. Das ist der Herrscher gewissermaßen, dass es keine Gewaltenteilung gibt oder nur in Ansätzen. Und dass von daher gesehen der Drang sehr groß ist, die Gesellschaft und auch die Medien zu kontrollieren. Wobei allerdings diese Zensur, wenn man genauer hinschaut, unterschiedlich streng gehandhabt wurde und keineswegs immer so konsequent durchgesetzt wurde, zumindest historisch, wie im 20. Jahrhundert oder wie das heute beispielsweise geschehen kann. Aber im Prinzip hatten Akte der Zensur stets die Konsequenz, die Medienvielfalt zu verringern. Aber die Haltung der auch schon der absolutistischen Herrscher zu der Presse, das war ja damals das alleinige Medium, war nicht ausschließlich prohibitiv, sondern die Herrscher haben selbst schon Privilegien erteilt an Drucker, von denen sie wünschten, dass Zeitungen produziert werden, allerdings natürlich immer mit der Drohung, dass dieses Privileg, diese Druckerlaubnis auch entzogen werden konnte, wenn Dinge gedruckt wurden, die dem Herrscher missfielen, wobei insbesondere eine große und nicht nur innenpolitische Gründe für die Zensur herangezogen wurden, sondern auch außenpolitische, also Klagen anderer Herrscher über die Zeitungen in dem jeweiligen Land wurden von den Herrschern jeweils schnell befolgt, denn sie wollten keine internationalen Verwicklungen aufgrund von solchen Veröffentlichungen. Wo schließlich Pressefreiheit gewährt wurde, führte dies in der Regel zu einer Erhöhung der Medienvielfalt. Beispiele aus der Geschichte lassen sich leicht anführen. Berühmt sind die Karlsbader Beschlüsse von 1819, die vor allem von dem österreichischen Staatskanzler Metternich ins Werk gesetzt wurde, in Beteiligung auch Preußens natürlich, und wodurch für 30 Jahre die Medienvielfalt verringert worden ist, unterdrückt worden ist. Allerdings hat es auch im Vormärz, also in diesen Jahrzehnten, immer wieder Versuche der Neugründung gegeben. Sowas aktiviert ja meistens die Versuche, gegen solche Bestimmungen oder Beschlüsse zu opponieren. 1848, als diese Phase endete, kam es dann gerade zu einer Medienexplosion. Es sind eine Vielzahl von Zeitungen damals in Deutschland, aber auch in Österreich neu gegründet worden. Das hielt nicht lange an, weil die Revolution ja im Grunde nicht ihre Ziele erreichte. Aber zumindest kehrte man zu den Unterdrückungsmaßnahmen des Vormärz nicht mehr zurück. Erst ab 1874 garantierte im Deutschen Kaiserreich das Reichspressegesetz die Pressefreiheit. Das war in Österreich immerhin schon seit 1862 der Fall gewesen. Beide Male zog diese Etablierung der Pressefreiheit eine Gründungswelle von Zeitungen nach sich. Wiederholt hat sich diese Lage 100 Jahre später, kann man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den ebenfalls in beiden Ländern eine Situation entstand, in der keine Zeitungen mehr erscheinen durften und wo erst nachdem die Alliierten das Tor aufgemacht hatten dafür und die Pressefreiheit wieder eingeführt wurde in Deutschland 1949, erst danach kam es auch wiederum zu einer solchen publizistischen Blüte. Zuvor war aber das weitreichendste Kontrollsystem der deutschen Geschichte durch die Nationalsozialisten im Dritten Reich errichtet worden. Im Rundfunk hatten sie es am einfachsten, weil sie es im Grunde ja nur eine ein Programm gegeben hat damals. Das wurde in Berlin zentralisiert. Die regionalen Sender, die es damals auch in Deutschland schon gab, wurden gewissermaßen entmachtet. Zentralisierung bedeutet immer Verringerung von Vielfalt. Also an die Stelle des Prinzips der Regionalisierung tritt die Vielfalt. Mit Notverordnungen und Gesetzen wurde dann 1933 zunächst die kommunistische und die sozialdemokratische Presse beseitigt und damit politische Vielfalt im deutschen Pressewesen beschnitten. Weitere rechtliche, organisatorische und ökonomische Maßnahmen zielten darauf, auch die verbliebene bürgerliche Presse unternehmerisch und ideologisch dann zu vereinnahmen. Der inhaltlichen Beeinflussung dienten dann die Presseanweisungen, die in Berlin an die Zeitungen ausgegeben worden sind, Verpflichtungen über bestimmte Ereignisse zu berichten, andere zu verschweigen. Aber selbst Goebbels, der Oberpropagandist, wollte keine totale Gleichschaltung, was der Glaubwürdigkeit der Presse in der Bevölkerung abträglich gewesen wäre. Also Vielfalt und Glaubwürdigkeit stehen also in einem gewissen Verhältnis und allzu große Einfalt hat zur Folge, dass die Glaubwürdigkeit der Medien dann abnimmt. Das ist ein Gedanke, den selbst Propagandisten sich zu eigen machen. Auf die Medienlenkung nach 1945 in der DDR möchte ich hier nicht weiter eingehen, aber selbst die sogenannten Blockzeitungen, die neben der SED, der Staatspartei, erschienen haben, eine gewisse Bandbreite noch ermöglicht. Entscheidend für die Vielfalt ist schließlich außer dieser grundsätzlichen Staatsverfassung dann natürlich die Mediengesetzgebung, die es in allen Ländern auch gibt. Zu dieser Mediengesetzgebung gehören in der Regel die Verfassungsbestimmungen, die in liberalen Demokratien wie der Bundesrepublik oder in Österreich in der Verfassung geregelt sind. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Pressegesetze beispielsweise, die den Arbeitsbereich der Journalisten in irgendeiner Weise rechtlich umrahmen. Es gehört dann auch dazu, dass eine solche Mediengesetzgebung insbesondere für die elektronischen Medien gibt. Selbst wo Meinungs- und Pressefreiheit bestehen, können also rechtliche Normen der Pluralität der Medien begrenzen, und zwar dann, wenn staatliche Prärogativen über die Einführung neuer Techniken bestimmen. Das gilt schon für die Telegrafie des 19. Jahrhunderts und für die Funkmedien. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind diese ja reguliert geblieben. Das hatte technische und politische Gründe, wie schon erwähnt. Wegen der schon erwähnten Frequenzenge oder des Frequenzmangels war es nicht möglich, eine Vielzahl konkurrierender Sender zu errichten. Daraus resultierte die Gründung öffentlich-rechtlicher Anstalten. Aber dabei spielten auch politische Gründe eine Rolle, nämlich die Absicht, eine einseitige Instrumentalisierung des Rundfunks, wie es im Dritten Reich gegeben hatte, zu verhindern. Aber politische Gründe waren es auch, deren wegen die sozialdemokratisch geführte Regierung in der Bundesrepublik noch in den 1970er Jahren die Verkabelung und damit die Einführung des privaten Rundfunks in der Bundesrepublik zu verhindern oder zumindest hinauszuschieben suchte. Ähnlich ist es ja in Österreich gewesen. Österreich hat ja den privaten Rundfunk, wenn ich recht weiß, mit einer Verzögerung von etwa 20 Jahren schließlich rechtlich eingeführt im Vergleich zur Bundesrepublik. Da kein Außenpluralismus von Rundfunkangeboten möglich war, wurde stattdessen ein Binnenpluralismus verordnet, der vor allem mittels der Kontrolle durch gesellschaftlich relevante Gruppen gesichert werden sollte. Dieses Prinzip fand in der Bundesrepublik allgemeine Akzeptanz, wenngleich strittig geblieben ist, inwieweit diese Kontrolle tatsächlich funktioniert. Zumindest hat es darum immer wieder Konflikte gegeben, bis heute. Und dieses Pluralitätsgebot, wozu etwa die Ausgewogenheit gehört oder auch die Grundversorgung, die ein gewisses Spektrum abdecken soll, zu dem die öffentlich-rechtlichen Anstalten verpflichtet sind, während eine solche Vielfaltsnorm für den privaten Rundfunk nicht vorgesehen ist. Das differenziert man begrifflich dadurch, dass man sagt, die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind zur Grundversorgung verpflichtet. Bei den privaten Sendern reicht ein sogenannter Grundstandard. Also in diesen Begriffen verbirgt sich gewissermaßen ein unterschiedlich starkes Pluralitätsgebot. Seit Mitte der 1980er Jahre kam es in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern auch zu einer Deregulierung des Rundfunks. Dieser war durch die neuen Übertragungswege möglich gewesen. Dadurch entstanden jetzt auch private Rundfunkanbieter und das Rundfunksystem pluralisierte sich. Aber gerade hier ist ebenfalls umstritten geblieben, ob die Vermehrung der Anbieter und Angebote auch eine Erhöhung der Programmvielfalt nach sich gezogen hat. Das ist wie immer eine Frage des Maßstabs. Die empirischen Untersuchungen zu dieser Frage, die in Deutschland angestellt worden sind, widersprachen sich jedenfalls. Während die im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durchgeführten Studien die fortbestehende Vielfalt von ARD- und ZDF-Programmen untermauern wollten, konstatierten andere Untersuchungen konträre Befunde und sprachen von einer zunehmenden Anpassung der öffentlich-rechtlichen Programme an die privaten, was wiederum ja eine Verringerung von Vielfalt darstellen würde. Die vorliegenden Indizien wurden auch als Zeichen wechselseitiger Konvergenz interpretiert. Schließlich noch der Aspekt der Medienförderung. Medienpolitik schlägt sich ja nicht nur nieder in irgendwie repressiven Maßnahmen oder in negativen Maßnahmen, sondern kann sich auch in positiven, hervorrufenden Maßnahmen niederschlagen. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise die Medienförderung. Das kennen Sie in Österreich besonders gut, weil es hier eine Medienförderung gibt, die, glaube ich, international weitgehend einmalig ist, zumindest unvergleichlich mit der Bundesrepublik Deutschland. Diese Medienförderung, dass der Staat gewissermaßen Vergünstigungen für die Presse schafft, soll ja dazu dienen, die Vielfalt im Angebot der Presseorgane zu erhalten oder zu erhöhen, zu sichern. Das ist auch immer eine etwas umstrittene Sache, weil auf der einen Seite wird argumentiert, ja, diese Förderung trägt dazu bei, im Grunde nicht lebensfähige Organe sozusagen in der Existenz zu halten. Natürlich aus der höheren Idee heraus, dass auch weniger leistungsfähige Organe trotzdem einen Beitrag zur Vielfalt leisten können. So viel zur Medienförderung. Drittens dann die ökonomischen Determinanten. Es sind also auch wirtschaftliche Gründe, die Einfluss auf die Medien haben. Und das ist zunächst mal abhängig von den Gestehungskosten und der Nachfrage durch das Publikum. Je kostenstärker die Medien sind, umso mehr muss natürlich investiert werden und umso höher sind die Gestehungskosten und umso höher sind die Gebühren oder auch die Preise, die die Rezipienten dafür bezahlen müssen. Daneben spielt generell allerdings die wirtschaftliche Situation eine Rolle, das heißt in Zeiten der wirtschaftlichen Prosperität sind die Medien vielfältiger oder wirtschaftliche Prosperität begünstigt die Medienvielfalt, während Rezessionen die Medienvielfalt beeinträchtigen. Dafür gibt es auch in den letzten Jahrzehnten durchaus Beispiele, wobei diese wirtschaftliche Prosperität ja nicht zuletzt davon abhängt, nämlich von den Finanzierungsquellen der Medien. die bei der Presse vor allem das Abonnement betreffen oder die in geringerem Maße in der Regel zumindest bei der Tagespresse der Einzelverkauf. Einzelverkauf spielt bei den Zeitschriften dann schon eine größere Rolle, die Gebühren bei den Rundfunkanstalten und schließlich die Anzeigenwerbung, die eine wesentliche ökonomische Basis für die Presse traditionellerweise ist und erst recht natürlich geworden ist für den Bereich des privaten Rundfunksektors. Auf der Grundlage der Anzeigen, des Anzeigenwesens, das im 18. Jahrhundert in die Presse einströmte, pluralisierte sich das Medienangebot, damals zunächst durch das Hinzukommen von eigenen Zeitungen, die vor allem aus Anzeigen bestanden, gibt es heute auch wieder, die Anzeigenblätter, damals nannte man die interessanterweise Intelligenzblätter. Sie vermittelten nicht nur zwischen Nachfrage und Angebot, sondern brachten auch neue Inhalte in die periodische Presse, was man heute alltäglich als Nutzwertinformation bezeichnet, Ratschläge beispielsweise, aber auch Unterhaltungsstoff. Im 19. Jahrhundert konnte sich das Anzeigenwesen pluralisierend auf das politische Zeitungswesen dann auswirken. Den Verlegern öffnete sich dadurch eine zweite Finanzierungsquelle, die häufig sogar zur dominierenden Quelle geworden ist, sodass sie nicht nur den Abonnement- und Einzelverkaufspreis niedriger ansetzen konnten mit der Folge der Auflagensteigerung, sondern dass sie zugleich über Mittel verfügten, das publizistische Angebot zu verbessern, also mehr in die Redaktionen investieren konnten. Ökonomische Determinanten haben auch Einfluss auf die anderen Medien, im Kino beispielsweise für die massenattraktiven Programme, die hohe Produktionskosten entstehen lassen, die häufig durch die Einspielergebnisse nicht refinanzierbar sind. Und zur Sicherung der Vielfalt des Filmangebots sind dann in Deutschland, aber auch in Österreich seit den 1960er und 1980er Jahren Mittel der Regulierung ergriffen worden, nämlich Mittel der kulturellen und der wirtschaftlichen Filmförderung. Förderung spielt also nicht nur in der Presse eine Rolle, sondern vor allem auch im Bereich des Films. Beim Rundfunk lief die Finanzierung in Deutschland lange Zeit exklusiv oder im höheren Maße durch die Gebühren. Anzeigen spielten eine geringere Rolle. Insofern war die Programmgestaltung von dem Anspruch der Massenattraktivität im Grunde nicht so determiniert, wie es im privaten Rundfunk heute der Fall ist. Viertens möchte ich kurz noch auf die gesellschaftlichen Determinanten der Medienvielfalt hinweisen. Das leuchtet ein natürlich, weil die Gesellschaft die Nachfrage nach den Massenmedien produziert. Historisch ist die Nachfrage allein schon durch die Größe und das Wachstum der Bevölkerung angestiegen. Um 1600, als die ersten periodischen Zeitungen erschienen, lebten im deutschen Reichsgebiet etwa 16 bis 18 Millionen Menschen, wie man schätzt heute. 1816, zwei Jahrhunderte später, waren es erst 22 Millionen, 1900 dann 56 Millionen und nach dem Zweiten Weltkrieg im Gebiet der alten Bundesrepublik 1974 etwa wiederum 62 Millionen. Also rein quantitativ gesehen, resultiert daraus eine Vervielfachung des potenziellen Medienpublikums. Bedeutsamer als reine Vergrößerung scheint mir aber die soziale Ausdifferenzierung der Gesellschaft, vor allem der Aufstieg des Bürgertums im 18. und der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert, wodurch ja neue Interessenlagen an die Presse herangetragen wurden, auf welche diese mit einer zunehmenden Diversifizierung der Inhalte antwortete. Damit einherging ein langfristig gewachsener Bildungsgrad, durch den der Bedarf an vielfältigen Medienangeboten ebenfalls steigen musste. Die gedruckte Presse erforderte die Fähigkeit zu lesen, deren gesellschaftsweiter Erwerb sich über Jahrhunderte hinzog. Für Film, Funk und Fernsehen benötigte man hingegen keine formal mühsam, zumindest im Prinzip, keine formal mühsam zu erwerbenden Dekodierungsfähigkeiten, sodass hier eher wirtschaftliche als bildungsmäßige Schwellen bei der Durchsetzung dieses Mediums überwunden werden mussten. Die Anschaffung der Empfangsgeräte stellte eher ein Problem dar als ihre Bedienung. Erst das Internet hat zuletzt wieder höhere technische Anforderungen an die Fertigkeit der Nutzer gestellt. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man fast sagen, ist die Gesellschaft von Prozessen der fortschreitenden Individualisierung gekennzeichnet. Die Soziologie beschäftigt sich damit sehr, ja, dass immer mehr individuelle Interessen, Motive, Wertorientierungen in der Gesellschaft Raum gewinnen. Und es ist ja offensichtlich, dass mit dieser Individualisierung auch eine wachsende mediale Vielfalt auf der Meso- und Mikroebene einhergehen muss. Diese Individualisierung, kann man sagen, war einerseits eine Folge der medialen Vielfalt, sie hat andererseits aber auf diese mediale Vielfalt auch zurückgewirkt. Zum Schluss noch professionelle Determinanten. Darunter verstehe ich solche, die durch das Mediensystem selbst und diejenigen bedingt sind, die dessen Leistungen erbringen. Damit bewegen wir uns gewissermaßen auf der Akteursebene. Das sind in der Presse in erster Linie die Journalisten, in den anderen Medien auch sonstige an der Programmproduktion beteiligte Berufe. Vielfalt ist auch hier von rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig, in erster Linie beispielsweise von der Zugangsfreiheit zum journalistischen Beruf, den es nicht immer gegeben hat. Im Dritten Reich gab es beispielsweise diese Zugangsfreiheit nicht. Wird diese Zugangsfreiheit unterbunden, dann folgt zwangsläufig eine Minderung der Pluralität. Dann ist langfristig die Zahl der Journalisten angestiegen und mit deren Vermehrung haben sich auch die Medienangebote erhöht. Andererseits bildeten sich durch die Verberuflichung spezifische gemeinsame Routinen heraus. Und diese gemeinsamen Routinen führen beispielsweise zur Orientierung der Journalisten aneinander, was potenziell auch ein Faktor der Verminderung von Vielfalt darstellt. Weil die Quellen in der Frühzeit der Presse begrenzt waren, war der Inhalt der Zeitungen sehr ähnlich. Wie ich in einer eigenen Studie zur Nachrichtenselektion über die Jahrhunderte zeigen konnte, stieg die Varianz in der Berichterstattung langfristig gesehen an. Was anderes würde einen auch wundern. Die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Nachrichtenagenturen haben, je mehr sie genutzt wurden, freilich eher homogenisierend auf die Berichterstattung gewirkt. Dass trotz der Zugangsfreiheit im Journalismus keine absolute Pluralität entsteht, hat zwei Gründe. Zum einen in der bevorzugten Selbstrekrutierung und in der in diesem Beruf verbreiteten Peer-Group-Orientierung, dieser Orientierung aneinander. Beides kann zur Verkürzung des Meinungsspektrums in den Medien führen. Andererseits wirkt auch der Einfluss des Publikums möglicherweise verengend. Hierzu fehlt es bisher an historischen Vergleichen. Ein kurzes Fazit. Die vorgenannten Determinanten der Vielfalt der Medienangebote wirken nicht isoliert, sondern sie sind besonders wirksam, wenn sie im Zusammenhang auftreten. Ein Beispiel dafür ist die Koinzidenz zwischen technischen Innovationen, der Deregulierung und den ökonomischen Antriebskräften im späten 19. Jahrhundert. Ähnliches wiederholte sich in den 1970er, 80er Jahren nicht nur in Deutschland. Dabei stellt sich allerdings nochmals die Frage, was Pluralisierung bedeutet. Lediglich eine quantitative Vermehrung des Gleichen oder eine qualitative Differenzierung bzw. Steigerung der Varianz. Hier spielen wiederum gesellschaftliche Faktoren eine Rolle, nämlich wie groß die Varianz der Interessenlagen ist, die durch den Medienkonsum befriedigt werden sollen. Wie mich scheint, kann man daraus durchaus gegenläufige Entwicklungen beobachten. Auf der einen Seite wächst die Diversifizierung ablesbar beispielsweise an der Vielzahl spezieller Zeitschriften. Heute haben Sie nicht nur Zeitschriften für Autos insgesamt, sondern es gibt Zeitschriften für einzelne Typen von Autos, für Traktoren und so weiter. Auf der anderen Seite deuten Indizien aber auf eine beträchtliche Konvergenz bei den präferierten Medieninhalten fest. Das zeigt sich meines Erachtens heute etwa an dem Übermaß von Kriminalfilmen und Krimiserien in den TV-Vollprogrammen oder auch Vorabendprogrammen und nicht nur der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Dieses Beispiel illustriert aber nochmals auch die Ambivalenz der Vielfaltsbestimmung. Während sich im Gesamtprogramm durch diese Sendungen die Vielfalt verringert, nimmt sie auf der Ebene der Programmgattung und des Formats möglicherweise zu. Das möglicherweise ist eine offene Frage, die erst noch beantwortet werden muss, und dazu ist die Forschung da, und es wäre ein Thema, das ich gerne vorschlagen würde, das systematisch bearbeitet werden sollte. Vielen Dank für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.